unserem heutigen Erntedankfest hier begrüßen mit dem Psalmwort: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Wir wollen heute im Gottesdienst unsere kleinen Kinder mitwirken lassen und haben deshalb den Lauf des Gottesdienstes ein wenig vertauscht. Ich hoffe, Sie sehen uns das nach. Wir wollen jetzt zuerst die Bekanntmachungen vorwegnehmen. Am kommenden Dienstag haben wir Hauskreise. Es ist so wichtig, dass Sie mit anderen Menschen über Ihren Glauben und über die Bibel reden können. Erkundigen Sie sich nachher bitte am Ausgang oder bei anderen aus der Gemeinde, wo diese Hauskreise stattfinden. Im Anschluss an diesen Gottesdienst findet ein Orgelkonzert statt. Wir danken Herrn Hirzel, dass er uns das bietet. Die Orgelsonate Nummer 6 in G-Dur von Johann Sebastian Bach. Der Kirchengemeinderat morgen fällt aus. Drüben am Ausgang liegen noch Bibellesezettel zum nachher mitnehmen. Auch die Predigt des heutigen Sonntags kann man nachher abgezogen mitnehmen, wenn man sie jemand mitbringen will oder wenn man noch selber drüber nachdenken will. Am nächsten Samstag ist von der Evangelischen Allianz ein Gemeinschaftstag in Stuttgart in der Friedenskirche. Programme liegen auch am Ausgang auf. Zu unserem Opfer heute wird uns nun Herr Dieter Hamer, Mitglied unserer Gemeinde, noch etwas sagen. Wir haben einen Brief erhalten, den Herr Dr. Schmoll, ein deutscher Augenarzt in Äthiopien, uns geschickt hat. Er war vor kurzem im Heimaturlaub hier und war in seinen Berichten so erschütternd, was dort an Hungersnot sich gegenwärtig in Afrika abspielt. Wir wollen nun einige Ausschnitte aus diesem Brief von Ärzten in Äthiopien hören.
Das sind Auszüge aus einem Bericht über die Hungersnot und dem Hilfsprogramm der Sudan-Inland-Mission. Dieser Bericht betrifft die Provinzen Tigre und Wollo, in denen es seit 3 Jahren kaum geregnet hat. Die Folge davon waren Missernten oder eben überhaupt keine Ernten. Nun zu dem Bericht. Mit unserem Spezialeinsatzwagen fuhren wir aus der Provinzhauptstadt Dessi nördlich nach Äthiopien. In dem ersten Wagen saß die deutsche Krankenschwester Fräulein Ott und eine Freundin. Die nachfolgenden 2 Land Rover, gesteuert von 2 amerikanischen Studenten, enthielten Medikamente, Babynahrung, Trockenmilch und andere Nahrungsmittel. Unser erster Halt war in Wolgessa, einer kleinen Stadt an der Hauptstraße. Hier hatte Arto Zeleka eine Auffangstation und eine Essenausgabestelle eingerichtet. Arto Zeleka ist der Mitarbeiter unserer Mission, der für diesen Distrikt im medizinischen Bereich verantwortlich ist. Etwa 300 Menschen warteten auf Hilfe hier in Wolgessa. Die Leute, die im letzten Stadium des Verhungerns waren, lagen in einer besonderen Hütte und bekamen Infusionen. 50 dieser bedauernswerten Menschen lagen in einem Raum auf 4 auf 5 Meter. Die Plastiksäcke mit der Infusionsflüssigkeit hingen an Nägeln an der Lehmwand. Und weil es nicht genug Platz an der Wand gab, hielten einige Leute die Säcke mit der Flüssigkeit hoch. Gewöhnlich brauchten die Verhungernden nach 2 Tagen keine Infusionen mehr und konnten dann, wenn der Durchfall und das Erbrechen aufgehört hatte, Milch zu sich nehmen oder Fafa, eine besondere Babynahrung. Dieses Behandlungszentrum rettete einem großen Teil der Leute das Leben und trotzdem wurden an demselben Morgen 10 beerdigt, die des Hungers gestorben waren. Eine kleine Begebenheit: gerade als ein Kleinkind beerdigt werden sollte, merkte man, dass es noch lebte. Es wurde zurückgebracht in das Behandlungszentrum. Man gab ihm Infusionen und nach etwa einem Tag war das Kind schon in der Lage, selbst Nahrung zu sich zu nehmen. Und da saß nun dieses Kleinkind in diesem Raum und schaute zu, wie neben ihm eine Frau herausgetragen wurde, die gerade eben gestorben war, wo die Behandlungsmethode nicht mehr anschlug. Die Sterblichkeitsrate in Mersa ist viel höher als in Wolgessa. Dort sterben etwa 40 bis 50 jeden Tag. und das Ende ist eigentlich noch nicht abzusehen. Die Regierung dieser beiden Provinzen, die Generalgouverneure, wie sie dort heißen, stehen ganz hinter dem Programm der Sudan-Inland-Mission. Dieses Programm ist nicht nur auf Soforthilfe beschränkt, sondern auch ein Langzeitprogramm. Man versucht, eine bessere Wasserversorgung zu erstellen. Es sollen neue Anbaumethoden für Getreide eingeführt werden. Es wird der Ausbau des Straßensystems und des Straßennetzes überhaupt vorangetrieben. Ein Aufforstungsprogramm und anderes steht auf der Liste, was gemacht werden soll. Wie den Leuten physisch geholfen werden soll, will man auch das Innerste des Menschen erreichen. In einem anderen Behandlungszentrum nutzt zum Beispiel der Leiter die Gelegenheit, den Verhungernden die frohe Botschaft zu verkündigen. Er berichtet, dass viele Buße tun. Soweit die Auszüge.
Dafür geben wir heute unsere Opfer. Wir wollen morgen dann gleich den Scheck hinüberschicken nach Afrika, dass mehr Hilfe getan werden kann. Auf diesem Hintergrund wollen wir nun den Lobchoral singen. Du meine Seele, singe wohl auf und singe schön. Wir können mithelfen, in aller Welt Not zu lindern. 197, die ersten drei Verse. Herr, unser Gott, wir müssen dir danken für dieses Wunder unseres Lebens, dass du uns so viel geschenkt hast, auch in den zurückliegenden Monaten. All die Dinge, die wir so selbstverständlich nehmen, das Essen und Trinken, das Wohnen, die Kleidung, die wir haben, unsere Gesundheit, auch diesen schönen Herbsttag. Und doch ist dieses Lob nicht echt. wenn wir uns nicht drunter stellen unter diese weltweite Not, unter dieses neue Kriegführen in Nahost, unter dieses Hungern in Afrika, unter dieses Leiden in aller Welt. Herr, du willst durch uns Nöte heilen, Wunden verbinden. Wir wollen das vor dir aussprechen, dass das unsere Schuld ist, wo wir das so wenig sehen, wo wir diese Aufgabe nicht erkennen, wo wir alles nur für uns behalten. Herr, zeig uns, wo wir in diese Welt hinein Segen stiften dürfen, in deinem Namen, durch unsere Tat, durch unser Wort, durch unser Leben, durch das, was wir bringen. Herr, mach du uns zum Licht und zum Salz, dass wir die Bestimmung erfüllen können, die du uns gegeben hast. Ach Herr, jetzt rede du mit uns in diesem Gottesdienst, dass wir die Gaben entdecken, die du uns schenkst, und dankbare Menschen werden. Hör auch das, was wir dir jetzt, jeder für sich, in der Stille sagt. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Wir wollen dieses Danklied singen. Ich singe dir mit Herz und Mund 230. Die Verse 1 bis 3 und dann 5 bis 7. 1 bis 3 und 5 bis 7. Wir haben am heutigen Erntedankfest unsere Reihe über das Leben Abrahams verlassen. Heute nur Sie wird sich noch bis zum Ewigkeitssonntag hinziehen, Sonntag vor dem ersten Advent. Wir wollten heute einen anderen Abschnitt aus dem Alten Testament nehmen, weil der uns noch deutlicher den Sinn dieses Erntedanktages erklären kann. 2. Mose 16, Vers 13 bis 28. Das Volk Israel ist ausgezogen aus Ägypten, ist auf der Sinai-Halbinsel, dort wo jetzt diese Kämpfe sind. Und dort hat sich Folgendes zugetragen. Am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager des Volkes Israel. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Und die Kinder Israel taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte. Und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. Etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen, so viel ein jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, so schmolz es. Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündigten es Mose. Und er sprach zu ihnen, das ist, was der Herr gesagt hat, morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und sie legten es beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend, war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose, esst dies heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber der 7. Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. Aber am 7. Tag gingen einige vom Volk trotzdem hinaus, um einzusammeln. Aber sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Der Wurm war drin. Aus den Zelten hörte man plötzlich furchtbare Schreien, als die Frauen am frühen Morgen das Frühstück richten wollten und die Töpfe vornahmen, wo noch die Speisereste von gestern drin waren. Das war ja nicht zum Aushalten, solch ein übler Gestank. Und es kroch ein Gewusel von üblen Gewürmen. Und die Leute schrien in ihrer Verzweiflung aus Ekel und aus Grausen. Man hat das nicht verstehen können. Das war doch gestern noch eine herrliche Gabe Gottes. Gestern noch saßen sie in ihren Zelten über diesen gleichen Töpfen und haben ihre Loblieder gesungen. Wir haben einen herrlichen Gott. Und wie wunderbar, was er uns schenkt. Und sie haben gedankt aus vollem Herzen und am nächsten Morgen ein übler Geruch. Da schlägt die Bibel ein aktuelles Thema an. Bei uns ist es ja ebenso. Der Wurm ist drin, sagen wir. Der Wurm ist drin. Gestern war alles noch so schön. Das ist doch das Thema des heutigen Erntedanktages. Wir können doch einfach nicht mehr Erntedankfeste feiern wie vor 10 Jahren. Der Wurm ist drin. Wir essen, essen, essen und wir werden fett, aber nicht satt. Und wir arbeiten, wir sind glücklich, dass wir Arbeit haben, aber sie steht uns hier oben, sie erdrückt uns schier. Der Wurm ist drin. Wir legen Geld auf die Seite und tragen es zur Sparkasse und wissen doch ganz genau, dass dieses Geld in der dritten Inflation wieder kaputt geht. Der Wurm ist drin. Wir können danken und uns freuen und wissen doch genau, das ist doch nicht echt. Das macht uns doch so viel Not täglich. Was ist da bloß los mit diesen großen Gaben Gottes, dass sie uns nicht mehr glücklich machen? Was ist da bloß passiert? Die verehrten Herren Journalisten, die schreiben über dieses Thema Jahr aus Jahr ein ihre Kommentare voll. Was ist eigentlich bloß kaputt, dass das Geld einfach entwertet wird? Was ist bloß kaputt, dass man das mit den Nahrungsmitteln nicht gleichmäßig über die ganze Welt verteilen kann? Was ist bloß los, dass so viele Menschen hungern müssen? Was ist denn das eigentlich? Und jedes Jahr werden in der Presse wieder ein paar neue hingerichtet für diese Untaten. Aber das Übel hört nicht auf. Wo kommt das denn her? Und wir fragen dann, warum? Warum macht uns das alles nimmer so froh? Warum erleben wir das nimmer so wie einst? Gott, wie kannst du das zulassen, dass das alles so übel zugeht, mag einer gedacht haben am Anfang, wie wir diesen Bericht aus Äthiopien gehört haben. Gott, wie kannst du das zulassen? Stopp. An der Stelle wird jetzt alles falsch. An der Stelle, wo wir Gott fragen. Heute Morgen will uns Gott fragen. Er hat eine Frage an uns und nicht wir an ihn. Und diese Israeliten, die dort durch die Wüste zogen, die wollte Gott durch diese stinkenden Töpfe, durch diese Würmer zum Nachdenken bringen. Merkt ihr denn nicht? Merkt ihr denn nicht? Nein, sie merkten nicht. Es war so ein hartes Reden Gottes. Wir wollen das nicht herunterspielen. Das, was uns im täglichen Leben heute so bedrückt mit all den äußeren Gaben, mit Gesundheit und Arbeitsfülle und Essen und Wohlstand und Überfettigkeit und alles, was uns bedrückt, dass Gott mit uns reden will, dass Gottes Gaben sich zum Fluch wandeln. Ich sage das Ihnen heute Morgen, dass das nicht ein blind wütendes Schicksal ist, sondern der Fluch Gottes über unsere Welt. Ich möchte Ihnen dazu 3 Sachen sagen, die Sie mitnehmen können zum Nachdenken. Erstens. Unsere Erwartungen werden durchgestrichen. Das steht dahinter. Unsere Erwartungen werden durchgestrichen. Spreche ich deutlich genug? Manchmal reißt mich die Schrift und das Wort hin, dann melden Sie sich wieder. Genügt es oder noch langsamer? Unsere Erwartungen werden durchgestrichen. Wir haben keine großen Erwartungen fürs Leben. Und wenn wir uns mit Menschen unterhalten, dann werden uns alle sagen, ach wissen Sie, wir wollen ja gar nicht viel, ein bisschen auskommen, wir wollen ja keine Reichtümer hier zusammensammeln, wir wollen ja bloß ein bisschen was haben, so eine kleine Sicherheit. Wir wissen, dass wir nicht ganz gesund bleiben, so jeder hat ja seinen Presten durchs Leben zu tragen, aber wenn es nur nicht zu dick kommt, so ein bisschen was wollen wir ja auch noch haben von der Gesundheit. Ein bisschen Freude, ein bisschen nettes Leben, so ein klein bisschen schönes Leben. Und die Israeliten waren genauso anspruchslos. Sie wünschten sich keine Schnitzel und kein Kompott, sie wollten Brot haben. Genau wie wir. Und Gott hat ihnen diese einfache Lebenserwartung nicht gegönnt. Deshalb brüllt man oft vor Empörung. Warum gibt mir das Gott nicht? Ich habe gestern Besuche gemacht im Krankenhaus. Fragen Menschen, warum kriege ich die lang erwartete Gesundheit nicht? Warum muss ich dieses lebenslange Leiden? durchtragen und andere gehen frisch, fröhlich, frei bis zum 80. Lebensjahr, gesund durchs Leben. Warum ich? Gott gibt mir's nicht. Warum? Gott streicht durch. Unsere Lebenserwartungen werden durchgestrichen. Wir wissen, es kommt von Gott. Und nun weiß ich, dass einer gleich wieder diesen Kurzschluss macht und sagt, gut, dann weiß ich's. Dann ist es dieser Gott, der mein Leben zerstört. Und dann klage ich ihn an und setze ihn auf die Richterbank. Hör doch her. Gott streicht das durch, weil das zu wenig für dein Leben wäre. Weil ihm das zu billig scheint, wenn du sagst, nur ein bisschen Leben haben, ein bisschen auskommen, eine kleine Rente und so ein schönes Häuschen und so ein Ruhestandssitz und das reicht mir. Gott reicht das nicht, dazu hat er dich nicht geschaffen. Er will mehr aus deinem Leben machen. Weil die Leute dieses kleine Lebensziel hatten, deshalb sammelten sie ja wie die Wilden ein und sagten, sicherheitshalber noch ein paar Pötte im Hintergrund. Und die wirtschaftlich denkenden Hausväter, wie sagen die so, das reicht noch für morgen, hebt's mal schön auf, man weiß nicht, was noch kommt. Gut, wenn man noch was im Hause hat, man weiß nie, was kommt. Würmer kommen, wisst ihr das? Würmer kommen, mehr nicht. Deshalb streicht's Gott durch, weil er sagt, das ist doch nicht das, wozu sich zu leben lohnt. Dass man sich ein paar Kisten auf die Seite stellt und dass man ein paar Kunden hat und ein Häuschen und sonst noch ein paar Sicherheiten. Gott ist das zu wenig. Unsere kümmerlichen Lebenserwartungen werden durchgestrichen. Und was hast du dann noch? Ich weiß, dann sagt einer, dann habe ich nichts mehr. Wenn Gott mir das noch nimmt, dann habe ich nichts mehr. Deshalb schreien so viele verzweifelt. Deshalb haben so viele keinen Halt mehr. Gott streicht's durch. Aber Gott hat ein Angebot. Und das ist so groß auf diesem Wüstenzug, dass Gott dieses Volk nicht dort am Sinai lokalisieren will, sondern dass er sagt, jetzt wird marschiert nach Kanaan und ich habe ein Ziel für euch und ein Leben, das sich lohnt. Ich will euch die Fülle geben, aber ihr müsst euch meiner Führung anvertrauen. Im Leben hat Gott immer diese Vorwärtsrichtung. Haben Sie die schon einmal entdeckt, dass Sie weiterdenken können? Was möchte Gott aus meinem kranken, müden, alten Leben noch einmal machen? Es gibt bei Gott keine Pensionierung und kein Abwracken, sondern bei Gott gibt es nur ein Vorwärtsschauen, ein Fruchtbarmachen, ein Blühen bis zur letzten Reise hin, wie es Paul Gerhard in Geh aus mein Herz sagt. Dass das Große eines Christenlebens ist, dass man bis zum Sterben, bis zu seinem Todestag Frucht bringen darf und blühen darf. Ihm geht es um ein größeres und bedeutsames Leben. Und das haben die Israeliten nicht begriffen. Das haben sie nicht verstanden. Und deshalb hat Gott gesagt, nicht sammeln, sondern viel wichtiger ist, dass ihr mich findet. Und wo ihr mich gefunden habt, da ist mir ein kleines euch auch Nahrung und Gesundheit zu geben. Hören Sie den Satz jetzt auch noch. Es ist Gott ein kleines. Und wir haben es tausendfach erlebt, wo Gott uns das auch noch nachgeworfen hat. Tausendmal, wo wir ihn nie drum gebeten haben. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Aber das war es nicht, was er dir geben wollte, allein die Gaben. Er wollte sich selber geben und sagen, wenn du mich hast im Leben, wenn du weißt, wozu du lebst, wenn du den Sinn deines Lebens kennst, dann lohnt sich zu leben, war der erste Punkt. Die durchgestrichenen Lebenserwartungen, unsere Erwartungen werden durchgestrichen. Zweitens, überraschend wird man beschenkt. Überraschend wird man beschenkt. Ja, darf ich Ihnen so harte Kost anbieten, dass Gott in Ihrem Leben durchstreicht? Es gibt immer wieder Leute, die kommen und sagen, mein Glaube zerbricht mir. Wir wollen doch hier keine billigen Sprüche machen. Gott will uns Antwort geben auf unsere Lebensrätsel. Und wenn wir uns hier Sonntagmorgens versammeln, dann wollen wir richtige, nüchterne Antworten haben. Und nun kommt der zweite Punkt, der ist wichtig. Wir werden überraschend beschenkt. Das haben Sie auch schon erlebt. Wir wollen jetzt nicht nur alte Geschichten aufwärmen. Wir könnten wahrscheinlich eine ganze Weile forterzählen von ganz großen, überraschenden Schenkungen unseres Gottes. Bei den Israeliten war es ein wenig komplizierter, wie sie dort mit ihren Kindern an der Hand durch diese heiße Wüste marschieren. Sinai-Wüste, das ist eine Tortur. Und die Kinder schrien, wann sind wir endlich da? Und 40 Jahre war kein Ziel und kein Heimkommen. Und immer bloß Wüste, immer bloß spitze Steine. Und nach 3 Tagen singt man da keine Lieder mehr. Gott kann einen sehr hart und sehr schwer fühlen. Und dann schrien sie zu Gott und dann kamen sie endlich in eine Quelle, endlich Wasser, und dann war Salzwasser. Wer sich der Führung Gottes anvertraut, der weiß, dass Gott manchmal einen hart führen kann. Trotzdem erleben sie hier wunderbare Schenken Gottes. Sie geraten in Kriegsnot. Sie haben Hunger. Sie haben Durst. Und immer wieder neu lässt Gott sie das erfahren: Ich bin da. Das war das Überraschende dieser Wüstenwanderung. Und als die Israeliten sich da die Pötte zusammensuchten und sagen, sammel mal auch noch für die ganze nächste Woche ein, man weiß ja nie genau, ob das morgen noch so funktioniert mit dem Manna und mit den Wachteln, da hat Gott nimmer mitgespielt. Weil er will, dass wir täglich aus seiner Hand nehmen. Er hat uns im Vater unser nur gelehrt, fürs tägliche Brot zu bitten, nicht für das für übermorgen. Und Jesus hat uns die Sorgen auf den morgigen Tag verwehrt. Da kommen Sie nicht weiter mit Ihren Grübeln. Ich weiß auch nicht, wie es morgen bei mir weitergeht. Das interessiert uns nicht und braucht uns nicht zu interessieren. Aber Gott will sein Volk einüben, indem er sagt, jetzt blick doch mal auf mich und dann wirst du sehen, ich versorge dich. Und der Unglaube, der in uns allen drinsteckt, der ist ja nicht bloß bei anderen Menschen, die ungetauft sind, und der ist ja bei uns drin. Der spricht dann immer und sagt, ich traue Gott nicht. Wenn Sie vor einer ungewissen Operation stehen, ist das schon eine Frage, ob Gott es gut meint mit Ihnen. Wissen Sie das wirklich? Woran hält sich denn Ihr Glaube? Halten Sie sich einfach an den Zufall? Wissen Sie, es verhungern genug Menschen in der Welt. Es werden täglich auf dem Friedhof viele zu Grabe getragen. Woher wissen Sie denn, ob Gott Sie weiterträgt? Gott hat das Volk Israel immer auf diesen Punkt hinweisen wollen, wo er selber sagt, ich sorge für dich. Und wir Christen haben keinen anderen Punkt, wo unser Glaube sich daran orientieren kann, als dieses Kreuz, das unübersehbar in der Mitte unseres Erntedankaltars steht. Dort hat Gott durch Sterben seines Sohnes nachgewiesen, wir sind ihm wichtig und wert. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Er will mein Leben groß machen. Er lässt mich nicht los. Wie sollte er uns nun nicht alles schenken? Wie sollte er uns nun nicht die kleinen alltäglichen Probleme lösen, wo ihm ja noch wichtiger ist, dass wir aus den Klauen des Teufels herausgerissen werden? Wo er will, dass wir das ewige Leben erben? Was meinen Sie, dass der Ihnen morgen nicht in den Nöten Ihres Berufes hilft? Wo meinen Sie denn nicht, er würde die Krankheitsnot in Ihrem Leben nicht kennen? Überraschendes Schenken erleben wir, aber erst da, wo man auf Gott selbst schaut und ihm glaubt und ihm traut. Gott hält uns eine harte Predigt mit dem Wurm, der drin ist. Sie brauchen mir es nie mehr erzählen, wo überall der Wurm drin ist. Ich weiß es. Es interessiert uns gar nicht mehr. Es gibt ein Leben, wo kein Wurm mehr drin ist. Da, wo einer im Vertrauen auf Jesus Christus lebt und weiß, er sorgt für mich. Mir war das so bewegend, wie dieser Dr. Schmolle im September ausgereist ist, wie nach Äthiopien mit seinen Kindern. Und ich ihm sagte, ja, Sie haben ja kaum Mittel in der Hand. Er sagte, wir werden alles hergeben, was wir haben. Und irgendwo wissen, Gott wird für jeden Tag weiter sorgen. Das exerzieren Leute, weil sie das strapazieren, dieses Vertrauen in Gott. Und das interessiert mich jetzt nicht bloß für ihr kleines Leben, ob sie ihre Glastüre zumachen und heute Mittag eine gute Nudelsuppe essen, sondern ob sie das riskieren können in der Verteilung ihres Geldes. Ob sie Dinge wagen können, die sie nie gewagt haben. Sagen, mit meiner kleinen Körperkraft wage ich einen Dienst, weil Gott mich versorgt. Weil ich weiß, dass ich daran nicht kaputt gehe, sondern weil er mehr Kraft hat. Und wo Sie in der Bibel lesen, da bezeugen es Ihnen Menschen, die das erfahren haben. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Die Hungrigen füllt er mit Gütern. Und wo die Jünger in ihrem entbehrungsreichen Leben an der Seite Jesu bekennen, habt ihr je Mangel gehabt? Dann sagen sie, nie, Herr Jesus, wir haben nie Mangel gehabt. Du hast uns reich versorgt. Noch einen letzten Punkt. Das verändert unser Leben. Es waren drei Dinge. Sie können es nachher schriftlich haben, aber Sie können es auch im Kopf behalten. Unsere Erwartungen werden durchgestrichen. Die harte Predigt Gottes mit dem Wurm. Überraschend werden wir beschenkt. Die Decke ist zu kurz, die unser Leben decken soll. Wir leben vom Wunder des Beschenkens Gottes. Und drittens, das verändert unser Leben. Heute spielt das bei vielen eine große Rolle, wie denn die Welt verändert wird. Dann sagen sie immer, ja, was wird denn da jetzt in der Welt anders? Wie wirkt sich das jetzt, was du heute Morgen predigst, im Nahostkonflikt aus? Wie wirkt sich das in Chile aus? Wie wirkt sich das in China aus? Ich verstehe das nicht ganz, wie Menschen so närrisch sein können und sich als Gott der Welt aufspielen. Was Gott von mir fordert, das ist meine Welt, in der ich Einfluss habe. Und über die müssen Sie mal Rechenschaft geben, was Sie mit Ihrem Geld gemacht haben. Und was Sie mit Ihrer Zeit gemacht haben. Und da tritt kein anderer für Sie ein. Und da können Sie keinen anderen Sündenbock vorschieben. Darüber reden wir jetzt. Und wie unser Leben verändert wird. Die Welt, nein, komischerweise wird sie nicht verändert. Was uns betrügt, dass selbst die ganze Volkswirtschaft mit ihrem eminenten Wissen die Hungerprobleme nicht lösen kann. Seit es Menschen gibt, toben die Hungerprobleme. Und die UNO hat es nicht lösen können. Und selbst die Technik mit ihren gigantischen Möglichkeiten, ich begreife es nicht, die vertieft nur weiter die Kluft zwischen Arm und Reich. Ich will es auch nicht. Das ist eine erschütternde, tragische Feststellung. Alle humanitären Aktionen bleiben stümperhaft, lächerlich. Der Wurm ist drin. Scheußlich, der Wurm ist drin. Aber deshalb fällt Ihnen jetzt eine ganz wichtige Aufgabe zu. Gott will durch Sie in der Welt tätig sein. Und deshalb hat Jesus davon gesprochen und seine Jünger in diese Welt gesendet und hat gesagt, fangt ihr an. Und auf diesen kleinen Taten von gläubigen Menschen liegt die Verheißung Jesus. Sie können etwas ausrichten und wirken. Und wo sie anfangen, ihren Geiz in sich totzuschlagen und diese Habsucht, und auf diesen Herrn blicken, der überreich versorgt. Einmal werden Sie erleben, dass Sie zum Schluss Ihres Lebens auf keine kaputtgegangenen Sparbücher zurückblicken. Sie haben sie hoffentlich vorher weggeschenkt. Und dass Sie nie erzählen, was alles in Ihrem Leben kaputt ging. Hoffentlich haben Sie es mobilisiert und eingesetzt, da wo Jesus in dieser Welt Zeichen der Liebe setzen wollte. Ich bin so froh, dass Jesus überreich unser Leben beschenken will. Und wenn wir anderen Menschen Hilfe geben, dann dürfen wir ihnen gleichzeitig, wenn wir Brot hinausgeben, so wie diese Missionare der Sudan-Inlandmission, nicht bloß Brötchen bringen und nicht bloß diese Infusionen, die dort in der Lehnwand an den Nagel hängen, sondern dass gleichzeitig einer da ist, der diesen Menschen den Sinn ihres Lebens entschlüsselt und sagt, nicht der Beutel ist es, nicht dieser Plastiksack, sondern in deinem Leben kannst du erfahren, dass Jesus Christus dich nicht loslässt. Und er will dein Leben überreich machen, er will dich beschenken. Das fängt an mit einer ganzen Vergebung. Und dann sagt er dir so fest dir zu, dass er dich durchträgt, bis durch Sterben durch. Das ist die Botschaft, die Christen der Welt nochmal zu sagen haben. Und dann ist das so wichtig, dass wir bei dieser letzten Ernte Gottes Frucht gewirkt haben, dass wir etwas einbringen für ihn. Es ist nicht wahr, dass überall der Wurm drin ist. Dort, wo Jesus Christus seine Ernte wachsen lässt, ist kein Wurm drin. Das Ganze ist eine Frage Gottes an Sie. Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Gesetze zu halten? Ich will euch doch einen Sabbat erleben lassen. Ihr sollt doch ruhen können. Freude soll es doch geben. Wie lange lebt ihr noch aus eurem eigenen Kopf? Ihr Narren, wollt ihr nicht anfangen, dieses große Leben zu wagen, weil er für euch sorgt? Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Gesetze zu halten? Amen. Und nun singen wir vom Lied 238 den Vers 4b. 238, den Vers, ich habe ja mein Lebetage es schon so manches Mal gespürt. Beten. Herr, unser Gott, du hast uns überschüttet mit vielen Gaben. Und wir wollen das hier aussprechen und laut bekennen. Es ist dein Geschenk, was du uns anvertraut hast. Deine große Güte mit uns. Herr, vergib uns, wo wir immer nur die Gaben gesehen haben und nicht dich. Du willst uns noch viel mehr schenken. Und wir bitten dich jetzt für all den Dienst, den wir auch neu beginnen wollen, auf dein Rufen hin. Segne du die Gaben, die wir geben für die Hungersnot dort in Afrika. Und sende du Menschen aus und rufe du junge Menschen, die sich in diesen Dienst der Liebe stellen lassen. Und lass doch du die Menschen dort erkennen, dass nicht allein die materiellen Gaben es sind, die unser Leben heil machen, sondern du, der ein ganzes Leben verwandeln willst. Wir bitten dich auch, sei jetzt heute an diesem Danktag bei unseren Kranken, bei den Bedrückten und bei den Alten, die mit den Lasten ihres Lebens nicht fertig werden. Bei all denen, die darunter leiden, dass so viel Erwartungen durchgestrichen sind. Lass sie doch das begreifen, wie du immer nur schenken willst. wie du nichts wegnimmst, ohne es vielfältig wiederzugeben. Wie man bei dir das reiche Leben hat, wo man sagen kann, wir haben nie Mangel gehabt. Herr, und geh uns nach, bis unser Leben viel Frucht bringt für dich. Mach in uns deinem Geiste Raum, dass wir dir gute Bäume werden, die Früchte bringen. Früchte, die bleiben bis ins ewige Leben hinein. Lasst uns nun miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann singen wir zum Einzug der Kinder 234, die Verse 2, 3 und 4.